Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Gabriel Rath, der für mich beste Podcaster aller Zeit. Und herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Viel Spaß!
Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Ihr seid wieder richtig beim New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel Rath, euer Host, und freue mich, dass wir heute die 100. Episode abfeiern können. Ich habe mir Tina Dreimann eingeladen, Gründerin von Better Ventures. Sie war schon mal zu Gast und wir haben uns so gut verstanden, dass wir gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall nochmal eine Folge aufnehmen. Und dann ist relativ schnell die Idee entstanden, dass auch ich doch mal ein paar Antworten beisteuern könnte, und die Frage stellt sich gerade zur 100. Episode natürlich: Was habe ich eigentlich gelernt in den letzten 3,5 Jahren? Warum habe ich diesen Podcast eigentlich gestartet? Wie soll es weitergehen? Was ist auch meine Perspektive als Vater von 3 Töchtern auf New Work, auf die Entwicklung der Arbeitswelt? Was ist mir da wichtig? Über all das sprechen wir. Und wenn das interessiert, da gibt es auch noch mal ein paar Infos zu meiner Story, über die Musik, über das Eisbaden und über die Sparkasse und auch jetzt meine aktuelle Tätigkeit bei Mandarin, die auch diesen Podcast übrigens als Werbepartner präsentieren. Vielen Dank für den Support. Mandarin tut das seit einem guten halben Jahr mittlerweile und stellt ja auch Software her, produziert, programmiert Software. Die Moin-App habt ihr schon mitbekommen. Ein einfaches mobiles Intranet für die Wohlfahrt und Sozialwirtschaft, und wir haben uns was überlegt, was ich euch noch sagen wollte. Und zwar helfen jetzt in der aktuellen Ukraine-Krise viele Organisationen mit und helfen Geflüchteten, auch hier in Deutschland. Aber es gibt nach wie vor ein großes Problem, nämlich die Sprache. Und wir wollen mithelfen mit unserer Moin-App, dass die Sprachbarrieren besser genommen werden können, und haben deswegen einen digitalen Dolmetscher eingebaut in den Messenger der Moin-App. Und den wollen wir jetzt gerne Organisationen, aber gerne auch Kommunen kostenlos bis Ende des Jahres zur Verfügung stellen. Also kommt gerne auf uns zu, schreibt mir danach gerne, ich packe euch den Link in die Shownotes, und wenn ihr mögt, schaut gerne mal rein, vielleicht hilft das ja, würde uns sehr, sehr freuen. So, jetzt geht's los, New Work Chat 100 mit Tina Dreimann und meiner Wenigkeit. Viel Spaß!
Moin moin und herzlich willkommen zum New Work Chat. Heute zu Gast begrüße ich herzlich und mit ganz viel Stolz Gabriel Rath. Ihr kennt ihn als den erfolgreichen Podcaster. Er ist für mich Guru für New Work und digitale Transformation. Und ganz fest davon überzeugt, dass Unternehmen dann erfolgreich sind, wenn sie ihre Mitarbeiter in erster Linie als Menschen behandeln. Es ist deine 100. Jubiläumsfolge und es ist mir eine sehr, sehr große Ehre, dich heute löchern zu dürfen, lieber Gabriel.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich zu Gast sein darf. Ich sagte schon, das ist gleichermaßen aufregend und auch ein bisschen unbequem, denn man ist ja, wenn man auf der anderen Seite sitzt, schlimmstenfalls ein bisschen unvorbereitet. Aber ich freue mich drauf, mich von dir löchern zu lassen und vor allen Dingen auch, so soll es ja hier sein, ins Gespräch zu kommen.
Ja, und an alle Zuhörer da draußen, kurz Erklärung, wie ist es dazu gekommen und wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Tina Dreimann, ich bin die Gründerin von Better Ventures. Und mit Better Ventures haben wir eine Bewegung ins Leben gerufen. Wir sind schon über 40 Unternehmerinnen, einen Impact Angel Club, die vor allem die Gründerteams da draußen beschleunigen, die in irgendeiner Form die Welt verbessern. Und da steht New Work natürlich ganz oben, einerseits als eins unserer Investmentfelder, aber andererseits auch für unsere Startup-Teams, für unsere eigenen Unternehmen. Und ja, ich bin die Nummer 74, also war schon zu Gast bei dir und habe damals abschließend auch mit einem ganz unangenehmen Gefühl gemerkt, ja, eigentlich sitzt doch mir gegenüber der Guru und derjenige, der aus 3 Jahren Erfahrung und 99 Podcasts jetzt sehr viel Synthese und bestimmt auch sehr viel Wissen gezogen hat. Ja, deswegen finde ich es mega cool, dass du dieses Experiment mit mir machst und dass ich dich heute im Namen aller Zuhörer so richtig nach deinem Wissen ausquetschen darf.
Ja, ich würde mich jetzt nicht als Guru bezeichnen, aber ich freue mich, dass du mich interviewst, denn wir hatten wirklich einen schönen Podcast, finde ich. Den kann man sich auch nochmal anhören, wenn man das noch nicht getan hat. Und ja, ich freue mich ganz besonders, Tina, dass, ja, dass wir beide in dieser Folge zum einen zurückschauen so ein bisschen. Was sind auch so meine Learnings? Wir werden sicherlich nochmal über zwei, drei Themen sprechen, zu denen du auch eine Perspektive hast. Aber wir wollen vor allen Dingen ja auch nach vorne schauen. Das soll also kein Retro-Podcast sein, sondern Auftakt gerne für die nächsten 100.
Genau, im Gegenteil. Es geht darum zu verstehen, was du mitgenommen hast aus allen Gesprächen mit fantastischen Menschen, wie du überhaupt dahin gekommen bist, wo du heute bist und was du uns empfiehlst, auch uns Unternehmern, Unternehmerinnen, unseren Startups, wie wir in Zukunft besser arbeiten können. Dann fangen wir aber doch als allererstes, würde ich vorschlagen, bei dir an und öffnen mal den Vorhang. Lieber Gabriel, was hat dich denn geprägt in deiner Lebenszeit? Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist?
Das ist eine Frage, die so einfach um die Ecke kommt, die es aber wirklich in sich hat. Und ich habe ja in den letzten 3 Jahren auch wirklich die Kraft von Fragen kennengelernt. Darüber habe ich mir früher nie Gedanken gemacht. Man unterhält sich ja und stellt sich ja permanent irgendwelche Fragen. Aber wenn man die Fragen wirklich mal ernst nimmt oder auch diese Frage speziell, dann fordert die ganz schön. Also was hat mich so geprägt? Also sicherlich meine Kindheit in einem kleinen Stadtteil von Rostock, Warnemünde in der DDR. Ich bin also 1980 geboren. Man muss sich also vorstellen, es war auf der einen Seite eine sehr unbeschwerte Kindheit. Mhm. Wir wohnten also in der Seestraße, so heißt sie tatsächlich auch, und schauten auf das Wasser sozusagen, also ganz toll. Auf der anderen Seite war das die Grenze. Das heißt, dahinter war ja dann die Zone, die Grenzzone und Dänemark. Und da haben also Leute versucht auch zu flüchten und sind auch erschossen worden. Und es gab Grenzposten. Und das war mir natürlich als Kind nicht so bewusst. Aber ich bin in dieser Zeit aufgewachsen und wurde zugleich auch sehr geprägt, da wir in der Kirchgemeinde sehr engagiert waren als Familie. Und auch dort gab es Spione, stellte sich später raus, die dort quasi die Kirche ja auskundschaften wollten. Denn die Kirche war ja immer systemkritisch und hat ja am Ende auch diese Friedensdemonstration mit angetrieben, die Montagsdemonstration. Und dann hat mich also dieses Leben dort in der Natur sehr geprägt. Wir waren sehr viel draußen. Das, was ich versuche, meinen Kindern jetzt auch noch beizubringen, Leute, geht doch mal auf den Hof, trefft euch draußen, egal, aber hockt nicht nur drin. Und habe also diesen Wert kennengelernt von draußen sein. Das ist ja eigentlich auch schon fast wieder so ein Trend, den so Leute ab 30, 40 entdecken, der Wald und all das. Ne? Das war für mich also Gott sei Dank Normalität. Und dann habe ich recht früh angefangen, Musik aufzunehmen auf Kassetten damals noch. Ja, also so einen Kassettenrekorder hatte ich, Radio aufgenommen und habe da so ein bisschen durchmoderiert mit so einem kleinen Mikrofon und dachte, sowas in der Richtung könnte ich doch später mal machen. Habe dann noch für die Schülerzeitung geschrieben, wollte also Journalist werden. Habe Politikwissenschaft und Soziologie studiert, weil ich mir habe sagen lassen, dass das wäre eine gute Idee, um da hinzukommen zu diesem Ziel. Und habe ganz viel Musik gemacht. Wir hatten halt diese große Hip-Hop-Welle mitgenommen, die aus den USA kam. 94 gab es die Olympischen Spiele in Barcelona. Das Dream Team, da erinnert sich noch mancher. Und in dem Zuge kam dann eben auch so eine große Hip-Hop-Welle. Damals Criss Cross und wie sie alle hießen. Nicht, dass wir so rumgelaufen sind, aber wir fanden das ziemlich cool. Und haben dann also angefangen, diese Songs mitzurappen. Damals gab es ja noch die CDs mit den Songs da drin, die man mitlesen und mitrappen konnte. Und irgendwann haben wir angefangen, selber Texte zu schreiben und haben eine kleine Band gehabt. Und hatten Auftritte und haben Kassetten aufgenommen. Und diese Musik entwickelte sich zu einer Leidenschaft. Und irgendwann entstand natürlich auch der Traum, was wäre eigentlich, wenn wir davon leben können, wenn das unsere Arbeit wäre, Musiker sein. Und so bin ich so ein bisschen zweigleisig gefahren, habe da auf der einen Seite studiert, auf der anderen Seite diese Musik weitergemacht, bin auch aus Rostock mal raus, bin ins Rhein-Main-Gebiet gegangen, nach Darmstadt, wo ich niemanden kannte. Das war aber auch eine spannende Herausforderung für mich, einfach nochmal so ein bisschen neu starten. Und konnte dann tatsächlich mit der Musik auch was machen. Habe ein kleines Label gefunden, Magnum 12. Liebe Grüße an den Tobi. Der ist bei 4 Music mittlerweile in Berlin. Und wir haben das quasi dann probiert. Und eine Zeit lang ging das auch ganz gut. Nicht, dass ich davon reich wurde, aber es war natürlich ein spannendes Abenteuer mit Auftritten hier und da und einer CD-Produktion. Und da die da dann irgendwie vermarktet werden musste, habe ich dann angefangen, auch soziale Netzwerke zu nutzen, die so in der Zeit aufkamen. MySpace damals noch. Der eine oder andere kennt noch MySpace Tom. Das war so der Mark Zuckerberg von diesem sozialen Netzwerk sozusagen. Und habe dann so meine Leidenschaft eigentlich für Content und kreatives Marketing im digitalen Bereich kennengelernt. habe die Musik irgendwann ein bisschen weiter runtergefahren, bin wieder in den Norden gegangen, war in Hamburg und habe dann für Agenturen gearbeitet. Angefangen mit einem Volontariat und später dann auch nochmal mit einer begleitenden Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation hieß das und habe bei Scholz & Friends und DDB arbeiten dürfen für tolle Kunden mit tollen Leuten, zu denen ich auch immer noch super Kontakte habe. Und dann sind wir irgendwann als klassischer Heimkehrer zurück, meine Frau und ich mit unserer ersten Tochter. Da muss man sich dann irgendwann überlegen, ne? Neu priorisieren. Das kennst du ja auch, wenn dann die Kinder,
Hause,
wenn
ja.
die Kinder dazukommen.
Sind die Parallelen.
Ja, da kommt dann so die Rückkehr. Da habe ich mich auch ehrlich gesagt anfangs ein bisschen schwer mitgetan, denn mir gefiel es ganz gut in Hamburg. Ich fand das auch nicht zu groß. Ich fand das toll, wenn man immer was Neues entdecken kann. Ich bin auch grundsätzlich ein neugieriger Typ. Aber habe mir dann gesagt, okay, Rostock ist nicht weit. Ne? Du bist in 2 Stunden in Hamburg, du bist in 2 Stunden in Berlin, du bist in etwas über 2 Stunden in Kopenhagen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Lage. Dazu wachsen die Kinder am Strand auf. Mittlerweile sind es ja 3. Und wir haben den Familiensupport. Und auch das ist ja extrem wichtig, um das alles so managen zu können. So, und dann hat mich dann eben auch geprägt, nochmal über diesen Einstieg in die Agenturwelt, dieses Arbeiten mit Leidenschaft. Und das habe ich speziell auch auf Agenturseite so kennengelernt. Leute, die eben nicht auf die Uhr gucken, von sich aus.
Kurz dazwischen, was bedeutet Leidenschaft für dich? Ne? Also wenn du das in dem Kontext betrachtest.
Nicht auf die Uhr gucken. Eigentlich.
Nicht auf die Uhr gucken.
Ja, und das habe ich in der Musik halt kennengelernt, wenn wir dann im Studio waren, teilweise auch nächtelang und dann kommst du dann da morgens raus, total verstrahlt und hast aber 1 oder 2 Songs geschrieben und vielleicht sogar aufgenommen und hast nicht einmal auf die Uhr geguckt. Und wenn du in einem Job bist und da mehrfach auf die Uhr guckst, oh, so lange noch bis zur Mittagspause, dann ist das eigentlich schon so ein Indiz, dass das irgendwie schwierig ist, oder?
Kriege ich gleich Schnappatmung.
Oder was wäre Leidenschaft für dich?
Leidenschaft für mich, ist voll und ganz sich mit dem Thema zu identifizieren, ne? Also und nichts anderes mehr tun zu wollen. Das grenzt aber fast schon, glaube ich, auch an Purpose, wenn man das Ding gefunden hat, was man wirklich machen will. Und grundsätzlich glaube ich, dass ich auch jeden Beruf mit Leidenschaft gemacht habe, einfach weil ich so der Typ dazu bin. Aber es ist nochmal was anderes, wenn man sich voll und ganz damit identifiziert.
Hm. Ja, ich entdecke auch gerne Leidenschaften. Ich glaube auch, dass man. Das sage ich zu meiner Frau immer. Ich glaube auch, dass jeder ganz viele Jobs machen könnte. Mhm. Nicht alle wird man entdecken in diesem am Ende doch sehr kurzen Leben. Aber man hat die Möglichkeit, viel zu entdecken. Und man muss ja auch nicht alles als Arbeit im herkömmlichen Sinne sehen, also wenn man irgendwo angestellt ist. Sondern man kann ja auch selbstständig oder auf eigenen Fuß zumindest Dinge ausprobieren. Das, was ich ja eben auch gerne tue, zum Beispiel mit diesem Podcast.
Es hat auch viel mit positiver Grundeinstellung zu tun, die ich bei dir ganz viel sehe. Ne? Also ich war selbst in der Schule schon immer diejenige, die sich irgendwie für jedes Fach begeistern konnte, aus Neugier heraus. Und ich glaube, man kann sich das auch einreden, dass man Passion für Themen entwickelt. Und wenn dann aber das Lernen und the Mastery, also das Meistern dazukommt, dann macht das eben auch Spaß.
Mhm.
Und positiv an neue Dinge herantreten. Ich glaube, das passt auch gut zu deinem Thema digitale Transformation. Jetzt wollte ich aber nochmal auf dein Leben eingehen. Nämlich schreibst du bist zwischen Daddy-Modus und Digital Life. Warum dazwischen?
Ja, als unsere erste Tochter kam 2009, fing ich an, darüber so ein bisschen, so ein paar Anekdoten darüber zu schreiben auf Facebook. Facebook war da noch total der neue heiße Scheiß und das kam ganz gut an, daraus entwickelte sich dann so ein Blog, also ich war dann einer der wenigen Väter, die gebloggt haben. Es gab immer schon ganz viele Mamas, aber wenige Väter und der Blog hieß halt Daddy-Modus. So.
Mhm.
Und es ging quasi darum, was passiert mir so, wie meister ich das, wo scheitere ich, angefangen vom Schlafentzug, den man dann mit Baby hat, bis zu Problemen, die man dann auch in der Partnerschaft hat und Herausforderungen. Und über all das habe ich geschrieben, irgendwann auch eine Kolumne in einem Rostocker Stadtmagazin. Und auf der anderen Seite wollte ich aber auch immer über dieses Transformationsthema schreiben und habe gesehen, dass die Dinge eigentlich zusammenhängen, also Familie und Arbeit, wenn man so möchte. Ja. Und habe eigentlich immer in meinem Blog und versuche das auch im Podcast, versucht, diese Welten so ein bisschen gesamt oder ganzheitlich zu sehen und auch ein Stück weit zu verbinden. Mhm. Und ich versuche eben auch mit meinem Podcast, angefangen beim Intro, dass eben unsere mittlere Tochter Mathilda spricht, bis hin zu einigen Fragen dann auch zu schauen, wie sehen das die Gäste und Weil ich glaube, man muss es einfach als große Einheit betrachten, als zwei Seiten einer Medaille.
Da eine spannende Anekdote. Du sitzt ja gerade in eurem Kinderzimmer und es hängt sogar eine Schallplatte an der Wand. Also du bist der Mann der Worte, ne? Du verbindest gerade Beruf mit Kinderzimmer. Aber gibt es sonst noch Tipps und Tricks, wie man das wirklich vereinen kann und nicht mehr altklassisch ausgrenzt? Jetzt bin ich Vater und zu Hause bin ich wer anders.
Das musste ich auch lernen und lerne ich bestimmt auch immer noch. Und da kann ich auch vielleicht noch mal kurz erzählen, als wir dann 2012 zurückgezogen sind nach Rostock, da arbeitete ich erst bei einem Startup, Unitask hieß das. Und wir haben einen Homepage-Baukasten gebaut, inspiriert von Jimdo, diese Hamburger Firma, kennen bestimmt viele, die das auch mit 1&1 zu der Zeit sehr erfolgreich in der Kooperation umgesetzt haben. Und wir hatten uns eine Nische ausgesucht und haben dann auch das Produkt entwickelt. Und ich war da so drin, in der Rolle Marketing, Kommunikation, Produktentwicklung und Partnerschaften, dass ich halt regelmäßig spät nach Hause kam. Und meine Frau dann irgendwann gesagt hat, also warum sind wir jetzt eigentlich zurückgezogen? Wir wollten doch eigentlich das Leben so leben, dass wir eben auch das Familienleben gut hinbekommen und irgendwie sehen wir dich gar nicht. Und mir war das weder bewusst, noch fand ich das ehrlich gesagt schlimm in dem Moment, weil ich hatte ja Spaß an der Arbeit und wenn du ein kleines Kind hast, ist es nicht immer lustig. So habe ich damals gedacht.
Das ist auch eine klassische Aufteilung.
Ja, muss man natürlich auch noch dazu sagen, selbstkritischerweise. Und sie hat mich dann aber wirklich zum Nachdenken gebracht und das war dann am Ende auch ein Grund für mich, den nächsten Schritt zu gehen. Ich bin dann zu unserem Investor quasi gegangen, einer Softwarefirma, in der ich das Pendel wieder in die andere Richtung schlagen konnte. Ich konnte jetzt also mich mehr auf die Familien konzentrieren und es war also ein Mittelständler, 400 Mitarbeitende und mehr oder weniger stabile, geordnete Verhältnisse, sage ich mal, keine aufregenden Tagesabläufe und das war mir dann schon wiederum zu viel, zu langweilig und zu, keine Ahnung, routiniert, wenn man so möchte. Aber ich habe in der Zeit auf jeden Fall gelernt, mich zu fragen, was sind meine Prioritäten und das eben nicht nur so zu sagen, sondern danach den Kalender dann tatsächlich auch zu planen, ne? Und das heißt dann eben, dass man sich zum Beispiel den Mittwoch, so ist es bei mir aktuell, plant, weil man dann um 2:30 eben immer die kleinste Tochter abholt. Und das ist dann ein Termin, der in einem ganz normalen Arbeits- und Kalender steht. Ne?
Ich wollte gerade fragen, wie legst du deine Prioritäten fest? Ist es eine Art von Liste oder sind es bestimmte Themen, die du für dich entschieden hast und nach denen du handelst?
Ja, also grundsätzlich, wenn man das einmal für sich geklärt hat, dann ist es zumindest bei mir so und ich hoffe auch bei vielen anderen, dass eben Familie das Wichtigste ist. Das sagen zwar so gut wie alle, aber ob man es dann halt so umsetzt, ist ja die nächste Frage. Und es empfiehlt sich wirklich, den Kalender mit Blöcken zu belegen, eben auch für die Familienzeiten, auch wenn das ein bisschen unsexy ist, aber anders geht es nun mal nicht. Sonst ist man früh bis spät, schlimmstenfalls in irgendwelchen Arbeitsgeschichten. Nee, es gibt eben auch Familiensachen und die sind dann auch am Tag und da bin ich jetzt froh, dass ich bei einem Unternehmen arbeiten kann, wo ich diese Flexibilität eben auch habe. Aber am Ende geht es wirklich darum, wie man praktisch seine Zeit einplant und das bestenfalls natürlich auch partnerschaftlich. Und da spreche ich mich natürlich mit meiner Frau auch ab, was ist zu tun. Da muss auch viel improvisiert werden und umgeregelt und umgestellt werden. Gerade bei 3 Kindern ist dann der mal krank und die kann mal da nicht. Und dann musst du ja viel jonglieren, ne? Dann hast du die Großeltern, die fallen dann auch mal aus.
Das erste Bild, das mir gerade eingefallen ist, die Bälle in der Luft, ja.
Ja, also früher hätte ich gedacht, dieses Arbeit und Familie irgendwie balancieren und heute versuche ich es mehr zu integrieren. Also diesen Begriff Blending mag ich jetzt auch nicht so sehr, denn wenn ich Familie habe, dann möchte ich auch nur Familie haben. Denn früher habe ich dann auch die E-Mails gecheckt auf dem Spielplatz und dann ist das Kind gegen die Schaukel gelaufen, schlimmstenfalls.
Ups.
Und das möchte ich eben auch nicht mehr machen. Ich möchte wirklich, wenn ich Familie habe, die Zeit dann auch 100% geben und wenn ich arbeite, dann möchte ich eben auch so gut es geht, dann arbeiten können. Ne? Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal reagiere auf gewisse Dinge. Also das kennen wir. Wenn man jetzt im Call sitzt, im Homeoffice und dann kommt ein Kind rein, dann ist es halt so. Ist ja auch nicht mehr schlimm. Aber grundsätzlich die Dinge zu trennen mehr und sie dadurch zu vereinbaren.
Um Grenzen zu setzen, vor allem in Form des Kalenders. Ich muss auch zugeben, bei mir ist es ein bisschen Pendel, ne? Also ich habe für mich meine Werte festgelegt, die in meinem Leben wichtig sind. Und immer dann, wenn ich unzufrieden bin, dann baue ich mir so eine Reflexionsspinne, um zu gucken, wo bin ich da gerade und was bräuchte ich eigentlich? Und dann stelle ich manchmal fest, dass es aus dem Ruder läuft, eben wegen dieser Leidenschaft. Und meine Stellung dazu ist, dass es ein Pendel ist, ne? Dass man immer wieder hin und her korrigieren muss und weder das eine noch das andere sollte überrollt werden oder sich das andere wegdrängen. Und es ist eine never-ending story bei mir.
Ja, und schwierig wird es dann ja auch noch, wenn man neben dem normalen Job, sag ich mal, dann auch noch ein paar kleine weitere Projektchen sich an Land zieht oder entwickelt, die ja auch Spaß machen, wo man dann auch wieder nicht auf die Uhr guckt. Und da muss man eben aufpassen, dass man nicht nur seine eigenen Sachen verfolgt, sondern dass man sich eben auch um die Familie kümmert. Und das geht ja bei den Hausaufgaben schon los.
Fokus ist die halbe Miete da. Wir sprechen gerade von Familie und uns beiden ist das Thema sehr, sehr wichtig. Jetzt hast du eine starke Familie, die hinter dir steht. Gleichzeitig sind sie bei dir ganz vorne in den Werten und sogar vor dem Aufnahmegerät. Dein Opa war bei dir zu Gast.
Genau. Reinhard Defke, mein Opa, der noch nie in einem Podcast war, logischerweise, und höchstwahrscheinlich auch nie wieder in einem Podcast sein wird, der aber sofort zugesagt hat. Da musste ich also nicht 5-mal anfragen. Also das war natürlich eine ganz besondere Folge, wenn ich jetzt auch mal so zurückschaue auf die sehr unterschiedlichen Themen und Gäste. Aber für mich natürlich ein absoluter Traumgast, denn ich habe auch die Relevanz irgendwo gesehen, anhand seiner Geschichte, also verbunden mit der deutschen Geschichte. Er ist also 1923 geboren, zur Zeit der Weimarer Republik, ist dann geflüchtet im Zweiten Weltkrieg, hat die DDR-Zeit miterlebt, dort die Arbeitswelt erlebt, Vater geworden, Familie gegründet, ist alleine nach Rostock gegangen, kannte kein Mensch, hat sich was aufgebaut. Also die ganzen Währungsreformen, die er auch erlebt hat, ich glaube, der hat 4 Währungen allein in seinem Leben erlebt, dann BRD, EU, all das. Also da sind wir so ein bisschen diese Geschichte durchgegangen, auch anhand seiner persönlichen Geschichte und was ich eben da auch nochmal so mitgenommen habe. Und interessanterweise sagte er am Anfang, als ich ihn fragte, auch so nach der Vergangenheit, da sagte er, das ist wie so eine alte Schatztruhe, die ich jetzt erstmal nochmal aufstoßen muss. Also du stößt dann mit gewissen Fragen auch so wirklich Truhen auf in den Menschen.
Die man zuvor noch nicht kannte, ne? Und von dem man wahnsinnig viel lernen kann.
Ja, und gerade auch so über diese Vergangenheit, darüber redet er jetzt ja nicht beim Kaffeekränzchen. Das hat natürlich nochmal so ein paar Dinge zutage gefördert, die auch sehr intensiv waren. Wir haben dann also auch während der Aufnahme 2-mal eine Pause machen müssen, weil das einfach auch echt heavy war für ihn. Und meine Oma war dann auch dabei und dann fühlt die alles gut und willst du noch einen Kaffee? Und nee, es geht wieder, wir machen weiter. Und es war also sehr intens sozusagen. Aber ich habe unglaubliches Feedback auch darauf bekommen, nicht nur, weil viele sich sowas wünschen würden, wurde mir zurückgespielt, wie toll wäre das, sondern weil er eben auch ein sehr bescheidener und ein positiver Mensch ist und nie gemeckert oder sich beschwert hat. Und da ist man ja immer schnell dabei, dass man sich über irgendwas ärgert und aufregt und auskotzt und über was für Nichtigkeiten eigentlich, ne? Allein auch über dieses ganze Thema New Work. Nee, das ist kein New Work, das ist es doch. Ist doch scheißegal am Ende. So, darum geht's überhaupt nicht, sondern es geht darum, positiv nach vorne zu schauen und nicht lange drüber zu reden, sondern einfach zu machen und Schritte zu gehen. Und das hat er eben anhand seiner Geschichte sehr schön gemacht. Ja, und jetzt steht natürlich dann nochmal meine Oma aus. Also mein Opa ist mittlerweile 90 und meine Oma ist auch schon angefragt, hat auch schon zugesagt. Die beiden sind...
Kommt in die 101.
Über 60 Jahre verheiratet. Es hat mich natürlich auch nochmal interessiert, wie macht man das? Puh. Und sie hat eben auch erlebt, wie die Russen damals im Zweiten Weltkrieg mit den Panzern in die Stadt gerollt sind und sie sich als Kinder versteckt haben. Und das sind alles so, ist wie so ein Zeitstempel natürlich. Sowas können sich dann auch meine Kinder, also die Urenkel, dann noch, immer nochmal anhören.
Ich freue mich sehr drauf und danke, dass du das machst. Meinst du, dein Opa hat es mit den Jahren entwickelt, dieses positive Mindset. Und das ist quasi ein Reife-Symbol und dass man rückschauend gelernt hat, es gibt Schlimmeres, oder war ja schon immer so?
Schwer zu sagen. Also dahinter steckt ja auch so die Frage des Mindsets grundsätzlich und der Haltung. Also ich glaube, das ist natürlich auf der einen Seite eine Prägung der Umstände, der Familie, auch gerade so in der Kindheit, ne? Das ist ja auch in den ersten 2 Jahren ganz besonders so, dass man dann geprägt wird. Und auf der anderen Seite wird man ja auch irgendwie bestärkt in den Dingen, die man tut und in den Entscheidungen, die man getroffen hat. Er ist dann also alleine nach Rostock gegangen, weil die Werft hier, Schiffbau, die suchten Leute. Er hat das, da war er in Kyritz, hat er erzählt. Das ist also nördlich von Berlin in Brandenburg eine Stadt. Und da war das in der Tageszeitung, wir suchen. Und dann ist er da einfach hingefahren mit einem kleinen Koffer. Da gab es ja keinen, also noch nicht mal angerufen. Er ist einfach hingefahren, hat gesagt, hier bin ich. Und einfach machen, und dann ging das auch irgendwie. Und ohne Sorge, einfach mal machen, wie man heute auch immer wieder sagt.
Du bist ja auch ein Macher. Jetzt die Frage, was führst du daraus auf deine Gene zurück? Ne? Also siehst du dich selber vielleicht manchmal in deinem Opa? Oder wenn du dir was wünschen könntest von ihm noch zusätzlich, dass du adaptieren kannst, was wäre das?
Also auf jeden Fall ein großes Interesse habe ich immer sehr an ihm bewundert. Und also er stellt grundsätzlich immer viele Fragen. Er ist immer sehr interessiert. Mhm. Wenn man dann zum Kaffee trinken da ist, dann geht es nicht nur um das Wetter und Lappalien, sondern dann, wie geht's euch und wie habt ihr das gemacht? Und frag dich richtig aus. Also wäre eigentlich ein guter Podcaster gewesen. Und ist sehr, sehr offen. Und dadurch, dass er sehr offen und interessiert ist, ist er eben auch sehr belesen. Und kennt sich in unterschiedlichen Dingen gut aus. Du kannst dich also mit ihm sowohl über Weltpolitik unterhalten, als auch über Lokales. Und sowas finde ich toll, und das hat mich auch gewissermaßen inspiriert.
Das ist fantastisch. Inspiration aus Familie. Kommen wir jetzt mal in die Arbeitswelten. Und zwar ist meine Frage, in welcher Arbeitswelt möchtest du, dass deine Kinder leben?
Das ist eine gute Frage. Ja, wir reden immer so einfach über die alte Arbeitswelt und die neue, als ob das so schwarz-weiß wäre, ist es natürlich auch nicht. Das Ganze ist ja sehr komplex, und es gibt ja auch diesen schönen Satz von diesem Schriftsteller, die Zukunft ist schon da, sie ist ungleich verteilt. An den muss ich auch öfter denken, und so ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit der Arbeitswelt. Auch die neue, vermeintliche neue Arbeitswelt ist schon da. Also es gibt Leute, die schon seit Jahren auch remote arbeiten als digitale Nomaden auf irgendwelchen Inseln, wo jetzt gerade alle sagen, oh, wir fahren jetzt nach Mallorca und machen Workation. Wow. Oder wir arbeiten jetzt mit Collaboration Tools. Vieles wird jetzt möglich, aber es geht ja am Ende auch, wie gesagt, gar nicht um die Tools. Auch das ist ja nochmal so ein Learning, was ich in meinem Podcast verstärkt mitgenommen habe. Am Ende geht es ja darum, die Möglichkeiten zu erkennen für die eigene Entfaltung und diese dann auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein und einer Selbstbestimmtheit anzugehen, sich auszuprobieren und mit Spaß am Lernen eigentlich und Spaß an der eigenen Weiterentwicklung vorwärts zu kommen. Und insofern wünsche ich mir da eine Welt, in der Kinder, und ich bin ja auch verbunden hier mit der Schule, an die unsere Kinder gehen, also auch mit dem Leiter der Schule, haben wir ein Projekt schon durchgeführt mit interessanten Speakern wie Raoul Krauthausen und so weiter. Also den Kindern zu sagen, du hast hier alle Möglichkeiten, man hat heute mehr Chancen denn je, sich beruflich zu entwickeln. Man kann gründen, man kann sich anstellen lassen, man kann das kombinieren, man kann 20 Stunden arbeiten, man kann alles Mögliche tun.
Man kann auch mit 50 noch einen neuen Job anfangen.
Genau. Also du hast eine unglaubliche Möglichkeit. Du kannst alles von zu Hause aus machen, wenn du das möchtest. Aber du musst eben auch loslegen und du musst dich auch gewissermaßen ein bisschen anstrengen. Mhm. Hatte ich ja den guten Wolf Lotter zu Gast von der Brand 1, der darüber ja auch dieses Buch geschrieben hat, Strengt euch an. Und auch das ist ja dann eben Teil, so wie ich es verstehe, von einer neuen Arbeitswelt oder auch New Work.
Und es ist Teil von Growth Mindset, ne? Also das genau die Grundeinstellung, die dich erfolgreich macht.
Ja, es bringt eben nichts nur zu sagen, die Welt ist groß, sondern du musst eben dann auch raus und aus der Komfortzone dann der guten Alten. Und das ist dann insofern nichts Neues. Also das haben Leute auch schon früher gemacht, Risiken eingehen im Endeffekt. Aber diesen Mut würde ich den Kindern schon, bei dem Beibringen bin ich mir auch gerade schon nicht mehr so sicher, ob man den Mut überhaupt beibringen kann, aber vorleben vielleicht ein Stück weit.
Vorleben ist ein guter Punkt.
Also zu sagen, Leute, Ihr könnt alles machen, probiert euch aus, aber macht es dann bitte auch.
Mhm. Und wir haben jetzt mit Better Ventures ja einige Startups schon in unserem Portfolio und ganz tolle Gründer und Gründerinnen. Stell dir mal vor, eins deiner Kinder würde bei denen in Zukunft arbeiten. Und wenn du jetzt nur 5 Adjektive hättest, was für eine Kultur würdest du dir für die Mitarbeiter wünschen und für die Menschen, die da an Bord sind?
Ja, wertschätzend kommt man natürlich sofort in den Sinn. Ich habe ja auch schon unterschiedliche Stationen erlebt, die waren auch, was das angeht, sehr unterschiedlich. Und ich glaube eben, wenn man die positiven Dinge betont, die Stärken betont, auf Potenziale achtet, dann kann man viel erfolgreicher zusammenarbeiten. Das zweite wäre partizipativ, also dass eben alle die Möglichkeit haben, sich einzubringen, mitzugestalten, das Ganze mitzuentwickeln. Transparenz ist mir immer wichtig, wenn es um Kultur geht, ja, einfach auf Vertrauen zu setzen, und da braucht man einfach auch nicht mehr diese ganzen Geheimnisse. Das vierte wäre vielleicht vernetzt, also da denke ich dann schnell an die Beziehungen zwischen den Menschen. Das habe ich kürzlich auch gerade mit jemand anders besprochen, als ich mal nochmal zu Gast in einem anderen Podcast war. Wie können wir eigentlich dieses Wir-Gefühl herstellen, wenn wir alle nur noch zu Hause sitzen? Ja, wir müssen halt in die Beziehung untereinander investieren. Und das sind eben nicht nur Zahlen und Daten und Fakten, die wir dann vernetzt hin und her schieben in irgendeiner Art von Matrix.
Und sie sind nicht vorhersehbar, ne?
Genau, sondern wir müssen uns wirklich füreinander interessieren. Und diese Vernetzung muss natürlich auch ein Stück weit, dafür muss die Zeit da sein und die Möglichkeit. Das wäre cool. Und das fünfte, offen, also offen nach außen, offen für Inspiration, offen für Zusammenarbeit mit Kunden natürlich, für Impulse von Kunden, partnerschaftliches Zusammenarbeiten bestenfalls und offen für Neues und für Veränderungen dann auch.
Das sind gute Worte. Gebe ich direkt an unsere Gründerteams weiter. Dann wird sich Everdrop, Osei, YLab und alle anderen sehr freuen. Ich glaube, es ist wichtig, dass die heutigen Gründer etwas anders machen und besser als unsere, also wir selber, muss man dazu sagen. Ne? Also mein größtes Aha-Erlebnis war, als ich Lalu, also nicht, dass ich alles unterstütze, aber die Tatsache, dass man eine Organisation als lebendiges Gebilde sieht, das vernetzt ist untereinander, wie so eine Zelle auch, die immer weiter wächst, sehen kann, war für mich total neuartig. Damals, vorher sind es auch schon wieder fast 10 Jahre. Und die Jahre davor habe ich aber immer versucht, als Unternehmensberaterin die Menschen in Kästchen zu schieben. Habe ich da auch getan. Ne? Und sie bleiben aber nicht in ihrem Kästchen, sondern sie agieren darüber hinaus und man beschneidet sie auch in ihrer Rolle, weil sie natürlich viel mehr können als das, was da auf dem Papier steht. Und da breiter und offener zu denken, ist aus meiner Sicht ein enormer Schlüssel, um volle Potenziale aus Teams zu heben. Und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß.
Ja, bisher wurden Unternehmen als Maschinen gesehen, oder? Die müssen irgendwie geölt werden und funktionieren und die Rädchen werden zur Not ausgetauscht, wenn sie nicht sich schnell genug drehen, und wir brauchen dann neue Ersatzteile, also Recruiting für diese Maschine. Aber die Maschinen können sich eben nicht weiterentwickeln, wenn man in dem Bild bleiben will, und Unternehmen müssen das eben heutzutage mehr und schneller denn je.
Wegen Weiterentwicklung, wie hast du dich über die letzten 99 Folgen weiterentwickelt? Welche Ansichten haben sich verändert? Was hat dich überrascht? Was ist neu, Andra?
Ja, ich habe mir dazu auch nochmal Gedanken gemacht, denn wenn man so in diesem Modus drin ist, diese Folgen aufzunehmen, und seit einer Weile tue ich das ja eben auch wöchentlich, dann hinterfragst du das nicht jedes Mal, sondern das stimmt ja mehr oder weniger auch auf einen ein. Und ich versuche schon in den letzten Jahren auch immer mehr zu reflektieren und mit Dingen zu notieren. Nutze Evernote dafür oder mache das auch mal handschriftlich. Jetzt nicht täglich, aber immer, wenn mir was wichtig wird. Und habe mir schon bei vielen Folgen auch nochmal Dinge notiert. Und man muss sich dann aber wirklich auch mal ein bisschen Zeit nehmen, um das so ein bisschen sacken zu lassen. Wie bei einem Buch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn man ein Buch liest. Also jetzt nicht Belletristik, sondern ein Sachbuch. Ich notiere mir ganz gerne was, weil sonst ist schon wieder irgendwie...
Ich markiere es immer in Gelb und dann mache ich das Buch nicht mehr auf.
Ja, sonst wäre es ja schade, wenn man diese Insights oder was auch immer nicht irgendwie mitnimmt und rausfiltert für sich selber und anwendet, sondern danach ist man ja schon wieder im nächsten Buch oder im nächsten Film drin. Und das habe ich jetzt auch nochmal so ein bisschen in der Vorbereitung auf diesen Podcast getan. Und ja, da also... als ich angefangen habe mit diesem Podcast, da arbeitete ich ja noch bei der Ostseesparkasse Rostock und wir hatten also so eine Art internes YouTube aufgebaut. Ich war so der rasende Reporter, das machte mir auch Spaß mit einem Mikro und ich habe dann also die unterschiedlichsten Mitarbeitenden interviewt, vom Vorstand über die Vertriebsleiter, Azubis und so weiter und so fort. Und das haben wir dann in Form von kurzen Videos bereitgestellt und irgendwann interviewte ich auch Externe, die wir mal zu Gast hatten und dann wollte ich aber noch viel mehr Fragen stellen, auch zu anderen Themen und merkte, das interessiert aber jetzt die Leute an der Stelle nicht, dann muss ich wohl was Eigenes machen und ja, dann entstand die Idee dieses Podcasts, so sind auch die ersten zwei Folgen in der Sparkasse noch aufgenommen worden und ursprünglich war es ja auch noch ein Videocast. Und dann gab es irgendwann außerdem eine Audiospur und irgendwann habe ich dann gesagt, das ist jetzt auch dann alles too much, wir beschränken uns auf Audio und das ist dann auch gut. Und in der Zeit habe ich also sehr viel natürlich über das Thema New Work selber gelernt, also mit jeder einzelnen Folge, wobei natürlich nicht jeder Gast ein New Work-Experte ist und auch gar nicht sein muss, sondern am Ende geht es ja auch darum, was tue ich wie, mit welcher Einstellung und da kann man sich oft viel abgucken. Insofern, als ich angefangen habe, da wusste ich schon vor allen Dingen, was mich an der alten Arbeitswelt stört und ich hatte so ein paar Ideen, was man besser machen könnte, aber mittlerweile habe ich natürlich einen sehr umfassenden Überblick über verschiedenste Ansätze, Erfahrungen, Experimente. Ich darf mich mit Autorinnen, Autorinnen unterhalten von Büchern, die ich lese. Das finde ich auch eine der schönsten Sachen.
Das ist Luxus.
Ja. Und also Bücher zu lesen und dann nochmal nachzufragen, wie meintest du das, ist natürlich ein Traum. Mhm. Und da hat sich natürlich einiges in meinem Denken auch weiterentwickelt und verändert.
Ich habe den Luxus jetzt nachzuhaken, nämlich was hat dich an der alten Arbeitswelt gestört?
Ja, ich weiß nicht mehr, wer das mal gesagt hat, aber es ist so ein bisschen paternalistisch, ne? Die Führungskräfte in der alten Arbeitswelt behandelten die Mitarbeitenden oft wie Kinder. Mhm. So, mach, hast du nicht gut gemacht, gibst einen auf die Finger oder kriegst einen Lutscher und entscheiden kannst du das noch nicht, weil dafür fehlt dir zu viel Wissen für das große Ganze. Musst du auch nicht wissen, belaste dich nicht damit, kannst nach Hause gehen, tschüss, wir sehen uns morgen, du bist zu spät, du. So, und tatsächlich ist es ja ganz anders. Wir alle übernehmen Verantwortung täglich in unseren Familien, in Ehrenamt, an tausend Stellen. Und da sind wir eben bei dieser Frage des Menschenbildes. Und das hat mich dann eben an dieser alten Arbeitswelt sehr gestört, dieses Menschenbild, dass die Leute nicht mehr können oder nicht mehr dürfen. Ich weiß es gar nicht. Wie siehst du das?
Ich mache den Spruch sehr gerne. Der besagt, Führung ist zu wichtig, um sie Einzelnen zu überlassen. Punkt. Und wir kommen natürlich aus einer Industriegesellschaft mit niedrigem Bildungsstand, wo es damals vielleicht auch richtig und wichtig war, dass der Gebildete, die Gebildete, wahrscheinlich eher der Gebildete, die Entscheidung trifft und das alles läuft. Und wir sind jetzt aber in einem neuen Zeitalter, in einer neuen Generation, wo wirklich jeder Verantwortung übernehmen kann und auch die Ausbildung dafür mitbringt. Deswegen bin ich da voll bei dir.
Und um auch nochmal in deine Richtung zu denken, was mich jetzt auch rückblickend stört, also mit dem Wissen und all den Gesprächen, die ich führen durfte, dass man früher einfach wirklich dieses Höher-Schneller-Weiter-Prinzip gefahren ist. Und dann hat man vielleicht nochmal so einen Nachhaltigkeitsbericht gemacht. Und heute entdecken ja hoffentlich immer mehr Unternehmen auch, wie wichtig gesellschaftliches Engagement ist, Nachhaltigkeit, Soziales zu unterstützen etc. Und das gehört für mich eben auch zu einer neuen Wirtschaft dazu. Und da muss ich dann nochmal an diesen schönen Podcast mit Stefan Grabmeier denken, der in einer der ersten Folgen auch mit zu Gast war, der auch gesagt hat, wir reden hier so viel darüber, wie wir flexibler und besser zusammenarbeiten können, über das Wie und viel zu wenig über das Wofür eigentlich. Ja. Und es geht ja eben tatsächlich darum, das muss ich dir nicht sagen, Probleme zu lösen. Und zwar nicht nur wirtschaftliche, sondern eben auch globale Probleme, Klimaprobleme etc. Und
deswegen haben wir da sogar eine Kontroverse, weil ich bin immer noch bei höher, schneller, weiter. Warum? Gerade weil bei Impact-Startups, die brauchen wir, dass sie schnell skalieren, um genau die Themen wie Klima zu lösen. Ne? Also mein Wunsch ist sogar, dass wir es schaffen, beides zu vereinen und dass das unsere Zukunft prägt, unternehmerisch. Und die Beweise werden jetzt schon dafür erbracht und das macht mir tagtäglich Hoffnung. dass wir das gemeinsam als Gesellschaft auch noch gewuppt kriegen.
Wenn du zurückschaust, was hat dich denn am meisten gestört an der vermeintlich alten Arbeitswelt?
Das Interessante ist, dass meine Mutter immer gesagt hat, Tina, du kannst mal alles werden. Ne? Also wenn du nur willst und dich anstrengst. Das war so die Grundnachricht, die ich als Kind mitbekommen habe. Bin dann ja auch schon mit 16 ins Ausland und habe immer schon Mut gehabt und war Grenzgänger. Und mit dieser Prägung bin ich dann in einer männlich beeinflussten Beraterwelt gelandet, wo es sehr hierarchisch organisiert war. Also sprich, ja, es war dann doch nicht so einfach, alles zu werden, was man will, weil man plötzlich benachteiligt wurde als Frau, anders gesehen wurde, nicht mit jedem Partner gleichermaßen zusammenarbeiten konnte. Und das hat mich damals schon schockiert. Also Gleichberechtigung, Diversität in Teams ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich bin überzeugt, dass da auch der Wert draus gezogen wird aus unterschiedlichen Perspektiven. Ja. Und da schauen wir auch bei der Auswahl von Gründerteams drauf. Also erstens, wir haben eine Frauenquote, also Diversitätsquote für unsere Investments, dass wir da deutlich über Markt investieren, ist der erste Punkt. Und zweitens, auch immer basierend auf Persönlichkeitsprofilen und Funktionalitäten, ist das Team stark aufgestellt. Weil das sind am Ende die erfolgreichen Teams in harten Zeiten.
Also eine Sache fällt mir auch noch ein, die ich so gelernt habe, und zwar wirklich dieses Lernen durch Fragen stellen. Ist mir selbst nochmal so bewusst geworden. Wir reden ja immer viel über Lernen, Corporate Learning und Videos und all das schön und gut. Aber wir haben eigentlich so tolle Möglichkeiten, wenn wir Fragen stellen. Und das kennen wir ja schon von der Kindheit. Wenn ich frage, bleib dumm.
Das hat mein Vater immer gesagt, lustigerweise.
Ja, oder es gibt keine blöden Fragen. Das ist so selbstverständlich, dass wir daran halt gar nicht denken. Aber ich glaube halt, dass da große Potenziale liegen. Und ich bin früher viel mit Fahrgelegenheit gefahren, gerade als ich in Hamburg noch war und wir dann nach Rostock rüber sind. Und da haben wir jedes Mal interessante Menschen kennengelernt. Aber warum interessant? Weil man sich durch Fragen entdeckt hat gewissermaßen. Ne? Was machst denn du so? Also allein das öffnet ja oft schon eine ganze Welt. Und dann hat man auf dieser Mitfahrgelegenheit eben auch diese anderthalb Stunden, zwei Stunden gehabt. Das reicht ja dann auch manchmal, um mal einen Eindruck zu bekommen. Und wenn man dann auch noch an so gewisse Themen denkt, an denen man arbeitet und andere eben fragt, wie siehst du das? Wie machst du das? Oder erzähl mal. Dann liegt ein unheimliches Potenzial drin, sich selbst weiterzuentwickeln. Und insofern kann ich nur empfehlen, werdet alle Podcaster. Ihr müsst dazu aber keinen eigenen Podcast machen, sondern stellt einfach die Fragen im Arbeitsumfeld, aber auch in Richtung Kunden. Egal. Also es finden sich dann immer diese Themen. Und dann ist mir eben auch klar geworden, dass diese Neugier eben auch so ein Muskel ist, den man da gewissermaßen
trainieren kann. Ich muss sagen, das macht dich auch besonders als Podcast-Host aus meiner Sicht, nämlich so diese unbeeinflusste Naivität, das ist das falsche Wort, eher so die Neugier, sagen wir mal, ne? Aber ganz unbeeinflusst mit Fragen reinzugehen, ohne eine vorgefertigte Meinung durchdrücken zu müssen, weil so lernst du mehr und vor allem auch die Zuhörer. Wir lernen da viel mehr dabei und können hinter die Kulissen blicken. Deswegen danke dafür, dass du das Tag ein, Tag auslebst.
Das ist natürlich auch so ein Prozess, also so wertfrei, ne? Auch Menschen wertfrei begegnen.
Genau.
Wir haben ja alle auch schnell irgendwie eine Schublade gedanklich auf, wenn jemand uns mit einem schrägen Outfit zum Beispiel entgegenkommt. Aber wenn man sich dann auf so einer Audioebene begegnet, ist es vielleicht manchmal noch ein bisschen einfacher sogar, sich einfach nur zuzuhören. Ja, genau. Und auch das lernt man natürlich, und auch das habe ich noch viel mehr gelernt, glaube ich, also zuzuhören und auch ausreden zu lassen.
Du findest auch die besseren Worte. Wertfrei ist deutlich besser als naiv in der Hierarchiestufe, deswegen ergänzen wir und streichen wir das vorherige Wort.
Was ich mir vielleicht noch mehr wünschen würde von mir selber, wäre auch mal in eine Diskussion zu gehen. Also so war der Podcast bisher nicht angelegt, aber das fände ich mal spannend für die Zukunft. Also vielleicht stoppt man sich dann auch mal eine Kontroverse und diskutiert mal drüber, weil es soll ja wirklich eben auch ein Chat, ein Austausch sein. Manchmal war es eben wirklich dann mehr so das klassische Interview. Ich würde das vielleicht für die Zukunft noch gerne in diese Richtung weiterentwickeln, dass man eben auch wirklich verschiedene Perspektiven austauscht und vielleicht darf man sich auch mal reiben. Warum nicht?
Wenn wir jetzt von der Zukunft sprechen, gibt es eine Teilnehmerin, die du dir besonders wünschen würdest?
Ja, also da gibt's einige, wobei das Also es müssen keine Stars oder Prominente sein. Das ist zwar immer schön für die Aufmerksamkeit einer Podcast-Folge. Es wird immer mehr gehört, wenn das jemand ist, der bekannt ist, als wenn ich zum Beispiel meinen Opa nehme oder sonst wen. Aber auf lange Sicht zählen ja die Stories. Von daher, wen ich mir nochmal wünschen würde, also ich habe jetzt niemanden, der irgendwie auf der Liste steht und irgendwann wird das schon klappen, so nach dem Motto, sondern...
Na, eine hast du, deine Großmutter. Ja, die ist schon mal dabei.
Ja, genau. Und irgendwann sicherlich auch nochmal Mathilda, unsere mittlere Tochter. Die läuft ja sozusagen nicht weg. Ich würde eigentlich ganz gerne mal Angela Merkel interviewen.
Oh ja.
Ich habe gerade diese Doku über sie gesehen, im Laufe der Zeit heißt die, glaube ich. Ne? Hast du die auch gesehen?
Noch nicht, ne.
Die steht in der ARD-Mediathek. Da gibt sie ihr letztes Interview im Kanzleramt und da schauen sie so ein bisschen zurück. Sie kam ja eben auch aus der DDR-Zeit und in eine männerdominierte Welt und hat sich da relativ unbeeindruckt da durchgeschlagen. Das fände ich mal interessant. Also nicht, dass ich jetzt ein Merkel-Fan bin, aber mich reizen eben auch Charaktere und die müssen eben auch nicht von allen geliebt werden. Also ich hatte ja zum Beispiel auch Kai Diekmann. Mhm. Da gab es auch Gegenwind, wie kannst du nur? Aber ich bin ja eben nicht da, um zu urteilen, sondern ich frage halt nach und dann können sich die Hörer und Hörerinnen gerne ein Urteil bilden.
Und ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben von einer sehr berührenden Sendung, die du mit Fridtjof Bergmann als Sondersendung gemacht hast, damals zu einem sehr traurigen Anlass. Und der meinte, Arbeit kann etwas Wunderbares sein. Arbeit kann etwas sein, was man wirklich, wirklich will. Und dann gibt einem die Arbeit Leben. Was hat dich inspiriert, so eine Sondersendung zu machen?
Genau, da war der Fridtjof Bergmann, der Begründer der New Work-Bewegung, gerade gestorben. Und da gab es eine Menge Bedarf, einfach nochmal über seine Ideen zu sprechen, aus meiner Sicht. Mhm. Und ich verstehe eben diesen Podcast auch als eine Art Plattform. Ich möchte ja hier nichts kommerziell vermarkten. Also hier steht keine Firma hinter bei diesem Podcast, sondern ich mache das wirklich unabhängig und selbstständig, was mir auch ganz wichtig ist. Und da hatte ich also einfach dieses Bedürfnis, nochmal ein paar Leute zusammenzutrommeln, die ihn kennengelernt haben, die mit ihm gesprochen haben, die ihn vielleicht beobachtet haben und diese verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen. Und denn das, was er gesagt hat, das, was du auch gerade angeführt hast, ist ja sehr kraftvoll nach wie vor, finde ich. Also auch ganz anders einfach mal über Arbeit nachzudenken. Eben dieses nicht auf die Uhr gucken Arbeit, kann man es ja fast nennen. Und da geht es nicht nur um den Spaß, das finde ich immer ganz schlimm, wenn man Arbeit muss Spaß machen, das kann ich überhaupt nicht mehr hören, sondern es geht um eine gewisse Form von Erfüllung.
Von Wille, ja.
Er spricht ja von Stärken, ja. Und da gehen wir ja so ein bisschen hin mit diesen Überlegungen zum Flow. Ja, also gewissen, du bist gefordert, du bist aber nicht überfordert, du bist so voll drin, guckst halt nicht auf die Uhr. Das hatte ich in der Musik ganz viel früher. Das habe ich beim Podcasting, das habe ich aber auch, wenn ich andere Dinge mache in meinem Job. Das heißt nicht, dass es immer so ist und es muss auch gar nicht immer so sein, aber es ist ein erstrebenswertes Ziel eigentlich. Und dann bekommt man Energie und da geht es für mich so ein bisschen bei Arbeit rum. Also was gibt mir Energie und was raubt mir Energie?
Das Lustige ist, du bewegst gerade schon so energetisch. Ich habe eine lustige Challenge für dich mitgebracht, auf die du nicht vorbereitet bist. Und bin sehr gespannt, ob wir die jetzt meistern. Nämlich in deinem Lebenslauf steht Rapper. Du bist ein Rapper. Und ich wollte dich fragen, ob du uns was vorrappen kannst zum Thema New Work.
Oh. aus der Hüfte glaube ich leider nicht. Ich habe das früher, früher habe ich wirklich auch von mir gesagt, ich bin ein Rapper. Das würde ich jetzt vielleicht heute gar nicht mehr so sagen, weil ich das einfach nicht mehr so aktiv mache. Ich würde allerdings nie sagen, dass ich aufhöre. Das habe ich auch schon oft gesagt. Ich könnte niemals sagen, ich höre damit auf, weil das irgendwie gedanklich bewegt man das immer. Und wenn man so Songs hört oder Instrumentale, dann ertappt man sich oder ertappe ich mich auch manchmal noch dabei, ein bisschen drauf zu rappen oder zu freestylen oder im Auto manchmal. Aber jetzt so aus dem Stegreif, musst du dir vorstellen, ist so ein bisschen wie ein anderer Sport. Also manches geht aus dem Stegreif, manches nicht. Und da müsste ich mich wieder ein bisschen eingrooven, glaube ich. Ich habe aber mal so einen Startup-Song geschrieben aus meiner Startup-Zeit, was ich vorhin erzählt habe. Da hatten wir mal einen Song, 10 Startup Commandments hieß der. Philipp Glöckler, der diesen Doppelgänger-Podcast hat mit dem anderen Philipp Glöckler. Es gab nämlich von Notorious B.I.G. 10 Crack Commandments und wir haben das umgemünzt auf 10 Startup Commandments. Den Song gibt es auch noch irgendwo, aber so ein New Work Rap ist vielleicht auch ein bisschen cheesy. Ich weiß es nicht, ob das so, du musst nicht mehr, das ist so wie diese schrecklichen Azubi-Rap-Songs von Mercedes und Lidl und wie sie alle heißen.
Und gibt es einen Song, der dich geprägt hat und wo du eine Lieblingszeile drin hast?
Es gibt eine New Yorker Hip-Hop-Gruppe Non-Fiction, wird jetzt den meisten wahrscheinlich nichts sagen, aus dem sogenannten Hip-Hop-Underground der 90er und 2000er. Man spricht ja also im Hip-Hop von dem Golden Age, Golden Era, die 90er. Da kamen dann Notorious B.I.G. und Tupac und Nas und Jay-Z und so weiter und so fort. Und da gab es eben auch diese New Yorker Gruppe Non-Fiction aus Brooklyn, glaube ich. Und einer der Rapper, Ill Bill, der hatte diese Zeile, die hat mich immer sehr geprägt. Nobody gets a record deal, you gotta take that shit. Und das fand ich immer cool, weil das ist halt wirklich so. Du kriegst halt nichts geschenkt. Und im Musikbusiness war das natürlich auch immer so. Du kriegst keinen Auftritt hinterher geschenkt. Du musst halt anfragen, hier können wir da noch einen kleinen Auftritt machen, 3 Songs, wir wollen kein Geld, wir brauchen nur ein bisschen Sichtbarkeit. Bis hin zu, wollt ihr über uns berichten und wollt ihr einen Exclusive-Song? Also in dem Musikding war das schon immer so. Niemand schenkt dir was, du musst dir das halt nehmen. Also wirklich nehmen, jemanden auch wegnehmen eigentlich fast. Und im Arbeitsleben ist das ein Stück weit auch so. Also kannst ja zu Hause sitzen und warten, dass sich irgendwas verbessert, wird aber nicht passieren. Du musst halt was machen.
Ein Lied, das da direkt in meinem Kopf kommt und das auch öfters darin rumschwirrt, ist You can get it if you really want, but you must try.
Ja, und das ist halt auch wiederum Arbeit. Also dieses sich hinsetzen und das heißt dann eben auch ganz praktisch früher aufstehen oder abends länger mal sitzen, sich mit den Dingen beschäftigen, sich einen Plan machen. Ich stehe zum Beispiel, seit ich auch Kinder habe, sehr gerne früh auf, habe das früher nie gemacht und nutze jetzt aber gerne diese einen, manchmal auch anderthalb Stunden, lese irgendwie Bücher oder notiere mir Dinge, auch zum Podcast teilweise, was kann man da noch so machen, ist ja, wenn man so will, auch Arbeit, ne? Auch wenn jetzt meine Frau in die Küche kommt und fragt, arbeitest du wieder, da weiß ich manchmal auch nicht, was ich sagen soll. Ist das jetzt Arbeit oder nicht? Aber ist ja auch egal.
Ja, und das Hirn arbeitet ja mal weiter, ne? Also wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo auch unser Kopf arbeitet, ne? Und man kann nicht sagen, wir stehen entweder am Band oder dann zu Hause arbeiten wir nicht mehr, sondern es rattert weiter da oben.
Was ja auch so besondere Herausforderungen wieder mit sich bringt, in puncto Abschalten, ne?
Hast du da Tipps für?
Ja, Sport machen, Laufen, Eisbaden sind so die spezialisierten Geschichten dabei.
Da habe ich was Witziges mitgebracht, nämlich was sehr Persönliches. Ich habe dich in Badehose gesehen und fast 5000 deiner LinkedIn-Follower, glaube ich, auch. Das heißt, erzähl doch mal, was das genau auf sich hat.
Ja, wir versuchen tatsächlich buchstäblich ins kalte Wasser zu springen. Nicht nur im Arbeitskontext, sondern eben auch abseits der Bühne sozusagen. Ein Arbeitskollege von mir, der zog aus Münster hoch nach Rostock und war immer großer Skandinavien-Fan, der Jörn, schöne Grüße. Und der saß dann so am Strand neben seinem Bulli, ist dann auch noch Van-Liebhaber und sah dann so eine ältere Dame in die Ostsee ging im Winter vor 2 Jahren und dachte sich, wie macht die das, wie schafft die das? Dann hat das dann eben selber ausprobiert und merkte, dass ist zwar am Anfang schwer, aber danach bist du mit einmal total happy, total aufgeputscht. Naja, und forderte mich dann quasi heraus. Und ich als alter Warnemünder Rostocker habe das natürlich nicht auf mir sitzen lassen, bin dann also auch gegangen. Und dann irgendwann kamen mehr Leute und dann irgendwann haben wir gemerkt, Leute bleiben stehen, gucken zu. Wir haben Fotos gepostet bei Instagram, Leute haben drüber berichtet, Medien haben drüber berichtet. Da haben wir gesagt, okay, lass uns irgendwas Gutes damit machen. Spendenaktion gestartet, kleine Brand aufgebaut, die Eisbademeisters mit Logo und Website und Social Media etc. pp. Better Place als Partner nachher an Bord geholt und ja, haben halt im ersten Winter 10.000 Euro gesammelt für die Obdachlosenhilfe hier in Rostock. Dann ist das Ganze eskaliert und das ist das Schöne, wenn du es nicht kommerziell machst, sondern einfach nur weil du daran glaubst.
Für die Sache.
Für die Sache. Ja. Und du merkst eben auch, es tut was Gutes, dann gibt es ja nochmal richtig Gas. So, und dann berichteten Fernsehsender, Zeitschriften, dann gründeten sich die Eisbademeisters Hamburg, die seitdem in die Elbe, in Övelgönne springen. In Eckernförde haben wir jetzt sozusagen den dritten Standort.
Und ihr wart kürzlich erst wieder Bar.
Wir gehen jede Woche den ganzen Winter durch. Immer wow. Freitags 16:30 in Warnemünde. Wer mag, kann gerne mal vorbeikommen. Auch bei 1-2 Grad Wassertemperatur gehen wir halt rein. Und es macht eine Menge Spaß. Mittlerweile gibt es ja einige, die das tun. Es ist ja auch schon so ein kleiner Trend, über den sich auch manche lustig machen. Aber es macht einfach unheimlich viel Spaß. Und wenn man dann damit noch was Gutes tun kann und sich ein bisschen ausprobieren kann, vor allen Dingen, was so Marketing, Kommunikation und so weiter angeht, dann ist das perfekt.
Okay, also ich denke mal drüber nach, ob ich hier in den Fluss hüpfe am Freitag und dir dann ein Foto schicke.
Wissenschaftlich erwiesen, da wird einiges ausgeschüttet. Du wirst dich danach wie neugeboren fühlen.
Ich bin gespannt. Zum Thema neugeboren, jetzt bevor wir nochmal in die Zukunft gehen, ein letztes Mal, du hattest 10 Commandments für die Startups, aber du hattest auch erwähnt, dass du 10 Key Learnings, die aus den letzten 100 Folgen gezogen hast. Magst du die mal wirklich so ganz kurz eine nach der anderen durchgehen?
Gerne.
Und dann tauchen wir in Einzelnen nochmal tiefer ein.
Also das Erste haben wir vorhin schon so ein bisschen gehabt. Fragen stellen ist das neue Lernen. Also das ist so sonnenklar und so, es liegt so auf der Hand eigentlich. Stell mehr Fragen. Dieses ganze Thema Transformation, das werden wir nur hinbekommen, wenn wir besser lernen, Fragen zu stellen. Berater werden bessere Berater, wenn sie Fragen stellen und nicht mit Antworten um die Ecke kommen. So sehe ich mich dann übrigens auch, wenn ich das tun darf. Ich komme mit guten Fragen so. Also Fragen stellen, sich selbst aber auch Fragen stellen, ja, wenn du in Reflexion gehst. Also wo will ich hin, ne? Diese New Work-Frage, was will ich wirklich, wirklich tun? Sich selbst zu challengen.
Ich kann sogar sagen, Fragen stellen ist das neue Führen.
Ja, Führen durch Fragen, das gibt's auch, also absolut. So, zweitens natürlich diese ganzen Missverständnisse von New Work auch mal auszuräumen. Also es geht jetzt nicht um, aber es wurde natürlich auch schon tausendmal gesagt, es geht jetzt nicht um schicke Büros, die sind schön, aber es geht eben darum, sich bewusst zu werden, welche Stärken habe ich, welche Potenziale schlummern vielleicht in mir und in eine Selbstbestimmtheit zu kommen und Familie und Arbeit besser zu vereinbaren, sich eben auch bewusst zu werden, was kann ich in dieser Welt bewirken, was kann ich Gutes tun. All das gehört dann am Ende zu New Work und war, glaube ich, auch im Sinne von Friedrich Bergmann damals. Also mit der Zeit, die vielleicht auch ein bisschen mehr wird, wenn viel automatisiert wird durch KI, Digitales, zu schauen, was kann ich eigentlich auch Gutes tun mit der Zeit, die frei wird. So, dritter Punkt, ein ganz spannendes Learning. Da hatte ich den Ole Wintermann zu Gast von der Bertelsmann Stiftung, der sagte eben, bei dieser ganzen Transformation geht es am Ende um Macht. Und so hatte ich darauf noch nie geguckt. Er sagt, es geht hier um die Verschiebung von Machtverhältnissen und das ruft natürlich auch Widerstände auf den Plan. Und wenn man mal durch diese Brille guckt, dann wird einem ganz viel klar, dass einige nur so ein bisschen Kosmetik machen und diese Machtverhältnisse eben auch beibehalten wollen und andere eben auch ja, dafür kämpfen, mehr entscheiden zu können. Und fand ich eine super wichtige Perspektive, um nochmal auf dieses ganze Thema Transformation der Arbeitswelt zu gucken. Vierter Punkt, ohne Bereitschaft für Veränderung an der Spitze wird's auch nicht gehen.
Das kann ich bestätigen. Da hatten wir sehr, sehr viel Glück bei der Kartenherei. Du hattest ja kürzlich Steffen Behn auch bei dir als Gast.
Ja, da hatte ich die Sparkasse Bremen zu Gast. Erste agile Sparkasse Deutschlands. Und ich war ja nur selber 4 Jahre in der Sparkassenwelt unterwegs und weiß, wie konservativ und teilweise altbacken das ist. Aber die haben da eben auch einen Vorstand gehabt, der gesagt hat, wir brauchen keine eigenen Büros mehr. Der Vorstand sitzt jetzt mittendrin und sie arbeiten auf Augenhöhe zusammen und sind zu einer Netzwerkorganisation transformiert, aber eben auch nur, weil das von oben nicht nur gewollt, sondern eben auch befördert wurde. Und nichts gegen Graswurzelinitiativen etc., aber am Ende kann man sich auch die Zähne ausbeißen, wenn das von oben blockiert wird.
Das ist leider so, ja. Und das zeigt auch wieder die Macht der Vorbilder. Nummer fünf,
Lust auf die Zukunft zu haben, also sich auf die Zukunft sogar richtig zu freuen. Und das hat mir nochmal der Nick Sohnemann vermittelt von der Innovationsberatung Future Candy, Folge 91, wer da nochmal reinschauen oder reinhören möchte. Er sagt nämlich, und so heißt dann ja auch seine Firma Future Candy, also da gibt es eine Menge an tollen Dingen, die da auf uns warten, aber wir müssen sie eben auch greifen und wir haben es eben selber in der Hand, das auch zu gestalten mit tollen Tools. Wir sind sehr unabhängig, sehr flexibel. All das ist möglich und es gibt wirklich Anlass, positiv nach vorne zu schauen und optimistisch zu sein. Und wir in Deutschland sind ja oft sehr pessimistisch und denken dann so an so gruselige Science-Fiction-Filme, ne, wenn es um Digitalisierung geht. Aber er sagt, nee, es bricht jetzt wirklich eine spannende Zeit an, in der wirklich viel Gutes passieren kann, wenn wir das wollen. Aber wir haben es halt auch in der Hand.
Wenn wir es greifen.
So, Punkt 6. Wir können und sollten uns immer wieder neu erfinden. Du hattest vorhin schon Reinventing Organizations, das Buch von Frederic Laloux, aber vielleicht auch Reinventing Ourselves. Immer wieder. Das kann mit einem Jobwechsel so sein, das kann auch aber innerhalb einer Arbeit sein. Aber das ist, glaube ich, auch ein Geschenk, wenn man das dann tut, also an sich selber. Sich selbst weiterzuentwickeln. Gut, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Typ, der der Routine liebt. Manch einer mag das ja, das ist ja auch okay. Aber ich bin ja, hat er schon vorhin erzählt, in meiner akuten Rap-Zeit in Rostock, da habe ich eben mit einem jungen Mann zusammen Musik gemacht, der ja dann sehr erfolgreich geworden ist als Materia. Und der sagte immer, jedes Album, was jetzt neu kommt, darf sich auf keinen Fall so anhören wie das alte. Also ihm ist es so extrem wichtig, sich immer wieder neu zu erfinden, inhaltlich. Er macht auch über ein Thema niemals ein zweites Mal einen Song, weil einfach so viel noch machbar ist und möglich ist. Und,
wow.
Und so denke ich mir das eben auch. Es gibt noch so viele Projekte, die man angehen kann. Das finde ich einfach spannend. Und man kann eben auch Unternehmen dabei helfen, sich neu zu entdecken und zu erfinden, bestenfalls sogar auch das. Ja. Dann so im Kontext Transformation. Und als Folge sei da Folge 90 empfohlen, Rebecca Vogels, die ja darüber auch ein tolles Buch geschrieben hat, dass man also seine eigene Geschichte auch neu erfinden kann. Und,
über Storytelling, ja, genau. Ich habe mir das auch angehört. Sehr, sehr spannend.
So, Punkt 7. New Work heißt am Ende auch, wir können endlich authentisch sein. Also wir können auch endlich mal, wir müssen nicht mehr so in diesem Pretending bleiben, sondern wir können auch mal sagen, uns geht es halt auch echt kacke, auch mal über Gefühle sprechen. Auch das wird hoffentlich immer mehr auch möglich sein in den Unternehmen. Eben auch darüber, dass wir mehr in die Welt der Leute gucken können. Also wir gucken ins Homeoffice, wir sehen die Kinder, die Katze läuft da hinten rum. Wir bekommen mehr von den Menschen mit und Unternehmen sollten eben auch viel mehr den Menschen als Menschen sehen und nicht nur als humane Ressource. Das finde ich auch nach wie vor sehr, sehr schlimm. Diese Schachfiguren-Perspektive, sondern nee, Menschen. Und da können wir authentisch sein. Da empfehle ich Folge 81 mit Janis Johann Meyer. Von den Trailblazers, von der PR-Agentur, der eben auch sagt, wir müssen und können und sollten uns auch diesen Mut gönnen, dazu zu stehen, was eben auch nicht läuft und wie wir uns fühlen auch einfach. Punkt 8, Veränderung kann auch Teil der Komfortzone werden. Auch eine super interessante Perspektive, weil ja alle immer so, oh, Veränderung, wir müssen die Leute mitnehmen und wir müssen da irgendwie durch und sehr, sehr krampfig alles. Aber der Markus Russwurm, der war mal ein Kollege von mir in der Ostseesparkasse, der hat das Institut für Veränderungskultur gegründet, aufgrund einer wissenschaftlichen Arbeit, die er gemacht hat. Und er führt an, wie man eigentlich durch kleine Hacks Veränderung zum täglichen Lifestyle
machen. Zu Usus quasi macht.
Einfach mal links lang gehen, wenn man rechts immer geht. Einfach mal mit der anderen Hand die Zähne putzen. Und wenn man sich so kleine Hacks, also kleine Kniffs und Veränderungen täglich einbaut, dann trainiert man diesen Veränderungsmuskel und die Veränderungskompetenz sozusagen. Und dann geht man auch viel besser damit um. Wir sehen das auch bei unseren Kindern. Unsere Große war jetzt eben schon in Hamburg, in Rostock, in verschiedenen Kindergärten. Das war immer nicht ganz so schön für sie in dem Moment. Dadurch fällt ihr das aber jetzt viel leichter mit neuen umzugehen, wobei unsere mittlere Tochter nur in dieser Wohnung war, immer nur an einer Stelle und das bescheuert findet, sag ich mal, wenn wir hier einen Schrank umstellen.
Spannend. Ich glaube, das nehme ich mir direkt mal als Test mit.
Probieren wir, ja. Ich probiere es auch immer.
Ich putze heute Abend anders Zähne.
Punkt 9, beschwer dich nicht, mach dich einfach auf den Weg. Das ist so die Opa-Episode bei mir, ne? Also, weil Beschweren, was ändert halt gar nichts, ne?
Ja, änder das, was du ändern kannst und reg dich nicht über die Sachen aus, die du nicht ändern kannst.
Genau.
Das versuche ich meinen Kindern immer mitzugeben.
Und der letzte Punkt, Punkt 10, es gibt eigentlich nichts Persönlicheres als Audio. Also dieses Reduzierte auf nur Stimme finde ich halt ganz toll und es ist halt ein perfekter Zeitstempel. Von daher kann ich auch nur dazu aufrufen, wenn ihr Bock habt, dann startet doch einfach auch einen eigenen Podcast. Da hören jetzt vielleicht nicht 10.000 Leute zu, das ist aber auch nicht so schlimm. Man schafft damit tolle Erinnerungen, man kann extrem viel lernen. Also ein Aufruf, podcastet doch mal.
Podcast mal. Und die Frage ist, was steckt dahinter? Was ist der perfekte Zeitstempel für dich? Weil du einfach in dem Moment etwas für dich archivierst.
Genau, also das, was früher Fotos waren, können heute Podcasts sein. Und das kennst du vielleicht von Songs. Wenn du dir Songs anhörst, dann hast du vielleicht noch so eine Erinnerung von einem Gefühl oder von einer Situation vor ein paar Jahren. Vielleicht hast du jemanden kennengelernt. So, und so verbindet man das oft auch mit Podcasts, also in dem Moment, wo man sie aufgenommen hat oder eben auch gehört hat.
Das ist schön.
Und es verbindet dich natürlich auch mit den Menschen, ne, mit denen du sprichst. Das auch.
Das stimmt, ja. Und warum gibt es nichts Persönlicheres?
Weil Stimme einfach so mega emotional ist. Also Bilder sind es natürlich auch, aber eine Stimme von jemandem zu hören, und die verändert sich auch nochmal im Laufe des Lebens so ein bisschen, ist doch nochmal, du bist ganz nah dran mit einmal. Das ist, als ob er neben dir steht oder als ob sie neben dir steht, wenn du die Augen schließt. Wenn du ein Foto anguckst, ja, das kann dich auch sehr kalt lassen, das legst du halt weg. Aber die Stimme von jemandem zu hören, das ist halt das absolut reduzierte, ultrapersönliche, mir geht halt nicht.
Mehr geht nicht. Bei uns geht noch eine letzte Sache mehr, und zwar tauchen wir in eins der Themen tiefer ein, abschließend, wir brauchen nicht lange darauf eingehen, aber den Candy Shop, unsere Zukunft, lieber Gabriel, was ist deine These aus allen Folgen, wie sollte unsere Zukunft aussehen, was können wir mitnehmen, was können wir besser machen?
Das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage, und ich weiß natürlich auch, dass sehr unterschiedliche Leute hier zuhören mit unterschiedlichen Perspektiven an unterschiedlicher Stelle in dieser sogenannten Arbeitswelt. Also ich würde immer wieder dazu raten oder empfehlen oder dafür werben, in die Reflexion zu gehen. Also das ist noch ein Thema, was viel zu kurz kommt, finde ich. Also wir sind immer schnell am Tun und Ziele und hast du nicht gesehen. Aber erstmal in diese Reflexion zu gehen, sowohl Unternehmen und Organisation. Also einmal so dieses, wo kommen wir her, warum gibt's uns und wo wollen wir hin und wofür, ja, das ist ja auch dann dein Thema. Und das Ganze auch auf persönlicher Ebene. Also, und wenn wir das überspringen, dann kann das auch nichts werden. Dann werden wir uns eben nicht stärken mit der Arbeit, so wie der Friedrich Bergmann das gesagt hat, sondern werden wir irgendwas machen. Und vielleicht ist das zufällig gut und vielleicht geht das auch total in die Hose. Das ist dann eine Lotterie. Aber diese Reflexion.
Und wir werden auch nicht besser in dem, was wir tun, ne?
Aber die kann halt sehr wertvoll sein. Und mir macht das mittlerweile echt viel Spaß, auch so ein bisschen in die Reflexion zu gehen. Das muss man auch nicht immer nur alleine machen. Das kann eben auch ein Gespräch sein. Also ich habe mir auch letztes Jahr einen Mentor gesucht, mit dem ich mich so alle paar Wochen mal austausche. Auch das ist ja eine Form von Reflektieren. Und da gab es doch dieses schöne Wort der Multiperspektivität. Kennst du das?
Noch nicht, nee.
New Work needs Inner Work. Also einfach wegzukommen davon, zu sagen, das bin jetzt ich und ich muss da irgendwie durch, sondern wie sehen das eigentlich andere von außen? Und dadurch den ganzen Blickwinkel zu öffnen und größer zu machen. Und insgesamt haben diese Podcasts ja auch meine Welt viel, viel größer gemacht. Insofern reflektieren, Unternehmen wie Person und dann schauen, was will ich und was kann ich auch Gutes tun, welchen Beitrag kann ich leisten. Und dann natürlich, last but not least, das ganze Thema Familie immer mitdenken. Also Familie und Arbeit sind zwei Seiten einer Medaille.
Man kann sie nicht trennen, ja, das ist ein guter Punkt.
Ja, man sollte sie, eigentlich sollten sogar Unternehmen das Thema gleich von vornherein mitdenken, wenn es schon um Recruiting und all das geht. So, und nicht nur, wir haben Kindergarten. Nee, wie sieht das wirklich aus? The Employee Lifecycle, ja, dieses wunderschöne Wort. Was ist denn das, wie ist das mit Familien, wie geht das? Wir wollen doch eine Gesellschaft sein mit mehr Kindern hoffentlich, ja, wie machen wir das denn jetzt?
So. Und das ist eigentlich die Synthese von heute, ne? Also reflektieren, zurückschauen, gleichzeitig nach vorne denken und groß denken. Du fragst gerne nach einem Lieblingsbuch. Hast du eins mitgebracht?
Ich habe viele Bücher, die ich mag, aber eins, was mich sehr geprägt hat, würde ich dann nochmal anführen. Und zwar The Startup of You heißt das, von Reid Hoffman, einem der LinkedIn-Gründer. Schon ein paar Jahre älter, aber kein sehr, sehr langes Buch und liest sich sehr, sehr locker durch. Und er vergleicht also uns selbst mit einem Startup. Und das fand ich zu der Zeit halt total cool, zu sagen, wir müssen, jeder hat, bringt halt was mit. So, das ist so dein Kapital, deine Prägung, deine Stärken, deine Begeisterung für Themen. Und was macht man jetzt damit? Also man könnte jetzt sagen, wie monetarisiere ich das? Man könnte aber auch sagen, wie bringe ich das auf die Straße, wie auch immer. Und diese Parallele zieht er halt komplett durch. Risiken und diese alte Arbeitswelt, du steigst quasi in diesen Fahrstuhl unten als Azubi und kommst dann immer höher und steigst dann oben wieder aus, wenn du in die Rente gehst. Und heute kannst du eben ja die Treppe nehmen, kannst dann mal ein Stück Fahrstuhl fahren, hast es in der Hand. Insofern, das könnt ihr euch mal angucken. Das ist hier nicht so ultra bekannt in Deutschland. Aber
ich kannte es auch noch nicht.
Fand ich echt cool und wie gesagt, kein Ultraschmöker, also kann man gut mal an einem Wochenende lesen.
Super. Dann kurz abschließend, gibt es eine Frage, die ich hätte stellen sollen, die du aber unbedingt noch beantworten willst?
Das ist auch eine gute Frage. Gibt es eine Frage, die ich hätte stellen sollen? Nee, also ich fand, du lässt keine Fragen offen. Du hast mir tolle Fragen gestellt. Ich danke dir dafür, liebe Tina. Hat mir auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht, auf der anderen Seite zu sitzen. Und ja, beim nächsten Mal habe ich wieder ganz viele Fragen an dich bestimmt.
Ich kann mich nur bedanken für dein Vertrauen vor allem, dass wir dieses Experiment hier heute durchführen durften. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich sage danke im Namen von allen für 100 fantastische Folgen von dir und von all dem, was wir aus deinen Fragen lernen durften. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag mit Familie, mit Arbeit, was auch immer es sein wird. Und freue mich auf die nächsten 100 Folgen.
Ja, liebe Tina, vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass wir beide diese Folge bestreiten durften auf die nächsten 100. Und ich hoffe, du kommst mal wieder.
Immer gerne.
Also dann freue mich dir drauf. Auch alles Gute und bis bald.
Bis ganz bald.
Ciao.
Tschüss.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode, Folge Nummer 100. Vielen Dank, liebe Tina, für die tollen Fragen. Und vielen Dank euch vor allen Dingen fürs Zuhören, fürs Interesse. Ich weiß nicht genau, wer 100 Folgen wirklich, wer sie alle gehört hat. Das würde mich mal interessieren. Also, wenn ihr alle Folgen gehört habt, dann schreibt mir doch mal bitte eine Nachricht über meinen Blog gabrielrath.com oder über LinkedIn oder über Twitter. Das würde mich mal interessieren. Und für alle, die mir schreiben und die wirklich alle gehört haben, da glaube ich euch mal, für die gibt es eine kleine Überraschung. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr habt noch nicht genug, ihr habt auch noch Ideen, dann lasst uns doch diesen Podcast gerne gemeinsam weiterentwickeln. Denn nur dann kann er ja auch deutlich besser werden. Von daher schreibt mir mal, was gefällt euch nicht so sehr, was kann noch besser werden. Also danke für alle Empfehlungen, danke auch fürs Bewerten und fürs Teilen des Podcasts. Bitte weitermachen, lasst uns diesen Podcast groß machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten 100 mit euch. Schöne Grüße aus Rostock. Ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr auch mal auf der einen oder anderen Konferenz. Ich bin auf jeden Fall am Montag in Hamburg beim Big and Growing Festival. Also für Kurzentschlossene vielleicht sichert euch noch euer Ticket oder seid an einem anderen Tag dabei. Denn es wird die ganze Woche das New Work Festival Big and Growing abgefeiert. Auch den Link packe ich euch gerne nochmal in die Shownotes. Und dann bin ich im Mai in Bielefeld auf einer Konferenz. Aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Ihr könnt mich auch gerne als Speaker buchen für eure Konferenz. Ich erzähle gerne, was ich in 100 Folgen New Work Chat gelernt habe. Berichte aber auch aus anderen praktischen Projekten. Ansonsten wünsche ich euch auch erstmal alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected. Bis bald.